Glaubst du, dass Gott immer siegt? Es ist ein interessantes Phänomen, dass mein Gott immer größer ist, solange ich hier bei Go Live bin. Aber wenn ich nach Hause komme und ihr alle nicht da seid und auch keine Worship-Musik läuft, dann fühlt es sich manchmal so an, als wäre mein Leben ein winzig kleines Segelboot auf einem großen Meer. Und wenn dann die Wellen des Alltags über meinem Boot zusammenschlagen, dann bin ich nur noch ein winzig kleiner Kapitän, der mit wackeligen Knien an der Reling steht und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott mein Meer teilt. Aber mein Vertrauen in ihn ist nichts mehr als ein winziger Funke, der nur noch schwach irgendwo tief unten in meinem Herzen vor sich hinklimmt. Warum ist das so? Woran liegt es, dass wir manchmal in stürmischen Zeiten Gott einfach nicht vertrauen können? Vielleicht sehen wir zu sehr auf die Wellen um uns herum, lassen unseren Blick zu sehr von ihnen gefangen nehmen. Aber ich glaube eher, dass es etwas damit zu tun hat, was für ein Bild wir von Gott haben. Was für ein Bild hast du von Gott? Ist er für dich ein strafender Richter, der jeden Fehltritt von dir ahndet und den du gütig stimmen musst, damit er dir gnädig ist? Oder ist er der gleichgültige, distanzierte Gott, der irgendwann einmal alles erschaffen hat, auch uns, und jetzt irgendwo im Universum unterwegs ist, um sich um die großen und wirklich wichtigen Dinge zu kümmern? Woher kommt deine Vorstellung von Gott? Welches Bild ist das Richtige? Wie ist Gott? Ich glaube nicht, dass wir mit unserem menschlichen begrenzten Verstand jemals in der Lage sein werden, ganz zu erfassen, wie Gott wirklich ist. Aber wenn wir über die Bibel und in seiner Schöpfung etwas über ihn herausfinden, dann hilft uns das vielleicht, das Bild, das wir von Gott haben, zu korrigieren. Und das kann uns dabei helfen, ihm mehr zu vertrauen. Gott hat so viele Eigenschaften, aber drei davon sind in den letzten Monaten für mich besonders wichtig geworden. Gott ist liebevoll und fürsorglich. Ich lerne ja sehr viel durch die Hausaufgaben meiner Kinder. Und vor einiger Zeit ging es in Bio um die Frage, wie entsteht eigentlich ein Hühnerei? Und die zweite Aufgabe lautete, wie entwickelt sich das Küken im Ei? Dazu musste ein Küken-Embryo-Tagebuch angelegt werden. Mein erster Tag im Ei, mein zweiter Tag im Ei und so weiter. Und ich stellte mir noch ein paar weitere Fragen. Wie passt eigentlich ein so fettes, flauschiges Küken in so ein Ei? Und wie kommt es da wieder heraus? Wenn ein Küken schlüpft, sieht es gar nicht niedlich und flauschig aus, sondern eher so wie auf diesem Bild. Wenn wir früher mit den Kindern im Wuppertaler Zoo waren und vor dem Brutkasten im Vogelhaus standen, dann dachten wir immer, alle Küken kämen nass auf die Welt und würden durch die warme Luft im Brutkasten irgendwie trocken geföhnt werden. Tatsächlich aber hat ihr Schöpfer jede einzelne ihrer Flaumfedern platzsparend in Hornscheiden verpackt. Das heißt, jede flauschige Feder ist von einer Schutzschicht aus Keratin umgeben, die die Federn zusammendrückt und dem Küken so sein nasses Aussehen verleiht. Und kurz nach dem Schlüpfen zerfällt diese Schutzhülle zu Staub und dann kann sich der Flaum entfalten und das Küken sieht aus wie frisch geföhnt. Und wie kommt das Küken aus dem Ei? Damit das Küken es leichter mit dem Schlüpfen hat, wächst ihm kurz vor dem Schlüpfen ein Werkzeug auf dem Schnabel, der sogenannte Eizahn. Mit diesem Eizahn drückt das Küken ein Loch in die Schale und indem es sich im Ei um sich selber dreht, durchbohrt es auf diese Art und Weise die ganze Schale. Dann stemmt es sich von innen gegen die Eiwand und hebt einfach den Deckel ab. Es gibt noch andere Tierbabys, die aus Eiern schlüpfen und ebenfalls Werkzeuge haben. Und was ich ganz besonders süß finde, bei einer Florfliegenart gibt es sogar eine winzig kleine Säge, die als Eischalenöffner dient und die nach dem Schlüpfen dann im Ei zurückgelassen wird. In Matthäus 6, Vers 26 und 28 sagt Jesus: Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Wenn Gott so für ein Vogelküken sorgt, dass jede einzelne seiner Federn platzsparend verpackt ist und es trotzdem direkt nach dem Schlüpfen durch seine Federn geschützt und gewärmt werden kann. Und wenn er absolut unbedeutenden Flurfliegenbabys winzig kleine funktionstüchtige Segen mit ins Ei gibt, was meint ihr wohl? Wie liebevoll kümmert sich Gott dann um euch? Gott ist ein Gott, der mich sieht. In der Bibel gibt es viele Geschichten von Menschen, die von Gott gesehen werden. Gott sieht Elia, der in die Wüste flüchtet und sich völlig erschöpft und frustriert unter einen Busch legt und nur noch sterben möchte. Und Gott versorgt Elia mit Essen und mit Trinken, bis es ihm wieder gut geht und bis er genug Kraft hat, weiterzugehen. Gott sieht auch Zachäus, der sich hoch oben in einem Baum versteckt. Und er sieht, dass dieser sich schämt, aber sich gleichzeitig auch danach sehnt, mehr über Jesus herauszufinden. Und Gott gibt Zachäus das, was er am dringendsten braucht, seine Nähe, seine Vergebung und einen neuen Start in ein neues Leben. Und Gott sieht Hagar. Hagar ist die Magd von Sarah. Und als Abraham und Sarah trotz Gottes Versprechen immer noch keine Kinder haben, fordert Sarah Abraham auf, es doch mal mit ihrer Magd zu probieren. Und Hagar wird tatsächlich schwanger. Aber zwischen den beiden Frauen kommt es zu Konflikten. Und als Hagar es nicht mehr erträgt, flüchtet sie in die Wüste. Sie ist verzweifelt. Was soll jetzt aus ihr werden? Eine alleinerziehende Magd, ohne Zuhause, ohne Arbeit, ohne irgendjemanden, der für sie und ihr Kind sorgt. Da schickt Gott ihr einen Engel, der mit ihr redet und ihr sagt, was sie tun soll. Und Hagar sagt in 1. Mose 16, Vers 13, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich kann das nur bestätigen, was Hagar sagt. Gott ist ein Gott, der dich und mich sieht. Gott ist keine Wunschmaschine, aber er sieht, was du jetzt gerade am dringendsten brauchst. Als ich mein letztes Jahr hat mich durch die Pflegebedürftigkeit meiner Eltern und durch alle anderen Aufgaben und Herausforderungen an meine Grenzen gebracht. Nachts lag ich oft stundenlang wach, gefangen in einem Gedankenkarussell aus To-Do-Listen und Überlegungen, wie ich noch effektiver sein könnte, um am nächsten Tag noch mehr zu schaffen. Wenn ich irgendwo unterwegs war, habe ich versucht, so schnell wie möglich zu sein. Und wenn ich gegessen habe, habe ich nebenher weitergearbeitet. Ich wusste, dass das nicht gesund sein konnte, aber ich wusste auch, dass wir einen Urlaub für den Juli gebucht hatten und dass ich es irgendwie bis dahin schaffen würde. Im Mai mussten wir dann diesen Urlaub stornieren, weil unser Hotel nicht öffnen würde. Das bestätigte uns auch die TUI und sagte uns, dass wir in ein anderes Hotel umgebucht werden, in das wir gar nicht wollten. Also stornierten wir. Da machte ich mich voller Zuversicht im Internet auf die Suche nach Ferienwohnungen an der Nord- und Ostsee. An einem Sonntag fing ich an zu suchen, an einem Dienstag hatte ich immer noch nichts. Aber der Dienstag war der 1. Juni und da stand als Monatsspruch in meinem Andachtsbuch: Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Psalm 23, Vers 2 bis 3. Haha, sehr witzig, Gott, betete ich. Eine Wasserstelle, an der ich mich ausruhen kann, das ist genau der Ort, an den ich jetzt gerade möchte. Aber anscheinend scheint es diese Wasserstelle ja nirgendwo zu geben. Mittags telefonierte ich mit einer Agentur für Ferienwohnungen. Die Vermittlerin sagte mir, dass es völlig aussichtslos sei, in diesem Jahr etwas zu finden und dass es wohl auf Urlaub zu Hause hinauslaufen würde. Urlaub zu Hause? Ich war am Boden zerstört, denn Urlaub zu Hause würde bedeuten, dass wir die ganze Zeit weiterarbeiten und dabei die ganze Zeit streiten würden, weil wir alle eine völlig andere Meinung von Urlaub zu Hause haben. Und vermutlich würde es auch die ganze Zeit dabei noch regnen. Als ich an diesem Tag von der Arbeit nach Hause kam, war zum Glück keiner da, denn ich habe erst einmal eine halbe Stunde im Wohnzimmer auf dem Boden gesessen und sehr intensiv geweint. Und auch wenn sich das jetzt ziemlich psychopathisch anhört, ich wusste in dem Moment einfach nicht, wie ich es ohne Auszeit schaffen sollte, weiterzumachen. Und ich hatte mittlerweile körperliche Symptome, mir wurde ständig schwindlig, ich hatte Herzrasen und ich konnte durch dieses ganze Wachliegen tagsüber gar nicht mehr wach sein. Ich war so unendlich müde. Und wenn mich jemand anlächelte, dann musste ich mich abwenden, weil ich sonst angefangen hätte zu weinen. Ich schaffe das nicht, Gott, betete ich. Aber durfte man Gott mit so einem Luxusproblem wie Urlaub belästigen? Am nächsten Tag hatte ich frei und vor mir lagen insgesamt 4 freie Tage, weil alle aus der Familie irgendwie unterwegs waren und woanders übernachteten. Das war die Pause, nach der ich mich gesehnt hatte. Und als ich in der Küche stand und bügelte, hörte ich das Lied Eye of the Storm. Und während ich das Lied hörte, wurde mir bewusst, dass ich mit meinen zerrissenen Segeln gar keine andere Wahl hatte, als auf den zu vertrauen, der in meinem wilden Meer mein Zufluchtsort und mein Anker war. Ich würde nicht mehr nach Urlaub suchen. Ich wollte loslassen. Gott würde meine Seele auch ganz ohne Strandurlaub erfrischen können. Da klingelte das Telefon. Das war Christian, der mir erzählte, eine Bekannte, die auf Fuerteventura wohnt, hätte ihm geschrieben, dass sie gerade im Radio gehört hätte, dass unser Hotel wieder öffnet. Und gleichzeitig hätte der Barkeeper von unserem Hotel ihm eine WhatsApp geschickt, dass er zum Aufräumen einbestellt worden wäre und ob wir denn eigentlich schon gebucht hätten. Um es abzukürzen, an diesem Abend buchten wir noch einmal und zahlten 1.300 Euro weniger als bei der ersten Buchung. Ich werde dich an Wasserstellen führen, an denen du ausruhen kannst. Vertraust du mir? Jesus sagt, Moment, ich muss das mal eben raussuchen, Entschuldigung. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 31 bis 33, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, dann wird er euch alles geben, was ihr braucht. Gott kennt deine Bedürfnisse und er kümmert sich auch um die ganz praktischen Dinge in deinem Leben, Weideplätze und Wasserstellen. Gott ist ein Gott, mit dem ich über Mauern springen und Riesen besiegen kann. Anfang des Jahres erhielt ich von dem Verlag, für den ich zeichne, den Auftrag, für das nächste Jahr einen Ausmalkalender für Kinder zur Mosegeschichte zu zeichnen. Diesen Auftrag fand ich furchtbar langweilig und ich stellte mir vor, wie ich die nächsten Wochen damit beschäftigt sein würde, bärtige Männer in langen Kleidern zu zeichnen, die durch Wüstenlandschaften gehen. Tatsächlich aber hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe sogar etwas für mich gelernt. Eine Geschichte hat mich besonders beeindruckt. In dieser Geschichte geht es auch um Vertrauen. Diese Geschichte steht in 4. Mose 13 und 14. In dieser Geschichte ist das Volk Israel nach seinem Auszug aus Ägypten endlich in der Nähe des Landes Kanaan, dem von Gott versprochenen Land, angekommen. Mose schickt 12 Kundschafter los, die das Land für ihn erkunden sollen. Nach 40 Tagen kommen diese Männer zurück. Sie bringen Früchte aus dem Land mit und berichten Mose über das, was sie herausgefunden haben. Alle sind sich darin einig. Dieses Land ist wirklich toll. Ich habe euch mal das Bild mitgebracht, das ich zu dieser Geschichte gezeichnet habe. Und auf dem Bild erkennt man, dass die Männer sich in 2 Gruppen teilen. Auch wenn sich alle darin einig sind, dass dieses Land wirklich toll ist, berichtet die größere Gruppe, das sind die Männer rechts auf dem Bild, etwas anderes als die Gruppe links. Die Männer rechts auf dem Bild berichten Mose: Dieses Land ist leider absolut uneinnehmbar. In diesem Land gibt es große Städte, die gut befestigt sind, mit hohen Mauern. Und die Menschen, die in diesem Land leben, das sind Riesen. Wir sind völlig umsonst hierher gekommen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder zurück nach Ägypten zu gehen. Josua und Kaleb, das sind die Männer links auf dem Bild, bestätigen, was die anderen Männer erzählt haben. Aber sie haben noch eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Sie sagen: Mose, ja, das stimmt, in diesem Land gibt es hohe Mauern und es gibt Riesen. Aber mit Gott können wir das alles überwinden. Der Herr ist mit uns, fürchtet euch doch nicht. Gott fragt mich: Vertraust du mir? Und ich muss mich entscheiden, zu welcher Gruppe auf dem Bild ich mich stelle. Sehe ich in einer Situation nur die Mauern und die Riesen? Oder stelle ich mich zu Josua und Kaleb und sage: Ja, es stimmt, in meinem Leben gibt es Mauern und es gibt Riesen. Aber mein Gott ist größer. Meinem Gott ist nichts unmöglich. Er kann die Mauern einreißen und er kann die Riesen besiegen. Josua und Kaleb waren übrigens die einzigen der 12 Kundschafter, die später in das gelobte Land gekommen sind. Ich muss euch jetzt leider noch einmal von unserem Urlaub erzählen. Ich weiß, es ist total langweilig, immer von den Urlauben anderer Menschen zu hören. Also es kann einem schon ein bisschen auf den Keks gehen, je nachdem, was erzählt wird. Aber jetzt geht es um Mauern und Riesen. Nachdem wir das zweite Mal gebucht haben, ging es uns ungefähr so wie dem Volk Israel, als es nach seiner langen Wüstenwanderung endlich an dem gelobten Land angekommen ist. Wir waren in Hochstimmung, wir machten Pläne und dann entdeckten wir die Mauern und die Riesen. Portugal, das Land, in dem wir zwischenlanden sollten, wurde zum Hochrisikogebiet erklärt. Für die Einreise war ein PCR-Test nötig und es war noch gar nicht klar, ob Spanien überhaupt die Einreise gestatten würde oder ob wir alle in Quarantäne mussten. Aber dann fiel eine Mauer nach der anderen und das, was wie ein unbezwingbarer Riese ausgesehen hatte, verschwand einfach von heute auf morgen. Die PCR-Testpflicht wurde abgeschafft, die Einreise von Portugal nach Spanien war ohne Probleme möglich und es war eine der schönsten und entspanntesten Flugreisen. Und als wir ankamen, erfuhren wir, dass einen Tag vor unserer Ankunft auch die Maskenpflicht am Strand abgeschafft worden ist. Und wir hatten einen wirklich schönen und entspannten Urlaub, bis 2 Tage vor dem Rückflug. Da erschienen dann nämlich plötzlich neue Mauern und neue Riesen. Unser Flug von Portugal nach Spanien wurde storniert, weil es einen Streik gab. Und die Reiseleitung vor Ort konnte uns nicht weiterhelfen. Sie sagten, wir müssten uns selbst darum kümmern, ob wir weiter im Hotel bleiben oder ob wir nach Portugal fliegen und da in ein Hotel gehen, was für uns auf jeden Fall Quarantäne in Deutschland bedeutet hätte. Am Nachmittag vor der Heimreise wussten wir immer noch nicht, was mit uns am nächsten Tag passieren würde. Ich habe auf Fuerteventura eine Lieblingsdüne. Das ist ein Ort, zu dem ich immer dann gehe, wenn ich für mich ganz alleine sein möchte und wenn ich in Ruhe mit Gott reden möchte. Und an diesem Nachmittag ging ich dorthin und schüttete Gott mein Herz wegen dieser Mauern und Riesen aus. Und ich bat ihn, uns irgendwie wieder nach Hause zu bringen, so wie es für uns am besten war. Vertraust du mir? Fragte mich Gott. Und ich dachte an die Vogelküken mit ihren eingepackten Federn und an die Florfliegenbabys mit ihren winzigen Segen und an die Verheißung der Wasserstelle, die ich von meinem Platz in der Düne aus sehen konnte. Aber ich dachte auch daran, dass in unserem Hotelzimmer die Koffer standen und alles eingepackt war und dass wir immer noch keinen Plan hatten, was mit unserem Flug am nächsten Tag passieren würde, weil alle Flüge von Portugal aus storniert waren. Was hättest du in dieser Situation Gott geantwortet? Als ich zum Hotelzimmer zurückkam, öffnete mir eine sehr aufgeregte Familie die Tür. In meiner Abwesenheit hatte die Reiseleitung angerufen und mitgeteilt, dass sie uns für den nächsten Tag auf einen Direktflug umgebucht hätten. Das bedeutete für uns, dass wir am nächsten Tag länger schlafen konnten, noch ein Mittagessen bekommen würden und dass wir viel früher zu Hause waren. In unserem Leben schwimmen wir oft in einem Meer der Ratlosigkeiten. Aber wenn du daran denkst, wie Gott ist, liebevoll und fürsorglich. Ein Gott, der uns sieht. Ein Gott, mit dem wir über Mauern springen und Riesen besiegen können. Schaffen wir es dann, unseren Blick von den Wellen um uns herum abzuwenden und unseren Kopf zu heben und auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen? Der schottische Missionar Oswald Chambers sagte einmal sinngemäß: Wir wissen nicht, was uns dieser Tag noch so alles bringen wird. Das sagt man normalerweise mit einem traurigen Seufzer. Wir Christen sollten es aber vielmehr mit einem Ausdruck atemloser Erwartung sagen. In Josua 1, Vers 9 sagt Gott: Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Vertraust du mir? Fragt dich Gott. Glaubst du, dass ich dich von ganzem Herzen liebe, dass du unendlich wertvoll für mich bist, dass ich sehe, was du brauchst und dass ich in allem das Beste für dich will und dass mir nichts, aber auch gar nichts unmöglich ist? Ich würde gerne noch mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir, dass du so liebevoll und fürsorglich bist, dass du sogar den kleinsten und für uns Menschen unbedeutendsten Tieren einen guten Start ins Leben ermöglichst und dass wir überall in der Natur deine Liebe und Fürsorge entdecken können und dass du zu uns durch die Bibel sagst: Ihr seid doch so viel wichtiger für mich. Danke, dass du ein Gott bist, der mich sieht, der sieht, wenn in meiner Wüste kein Wasser mehr ist und mich dann an eine neue Wasserstelle bringt. Und danke, dass du ein Gott bist, bei dem es egal ist, wie hoch die Mauern und wie stark die Riesen in meinem Leben sind, weil bei dir absolut gar nichts unmöglich ist. Herr, hilf mir, dir zu vertrauen und daran zu denken, dass du immer größer bist. Amen.